BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche mit einem hochaktuellen BTO Refresh. Warum? Sie wissen es, es herrscht Krieg im Mittleren Osten. Und die Folgen sind offensichtlich vor allem an den Rohstoffmärkten. Der Gaspreis ist explodiert, der Ölpreis nicht so sehr, weil die OPEC gleich gesagt hat, wir werden unser Angebot ausweiten. Doch was bedeutet das? Und vor allem, was ist die Schlussfolgerung für die deutsche Politik? Ich denke, Katharina Reiche hat recht. Wir sollten endlich ein Tabu über Bord werfen und in Deutschland wieder Gas fördern. Das schauen wir uns in der heutigen Ausgabe genauer an. Hochrelevant, hochspannend. Ich hoffe, Sie finden das auch so. Fangen wir also an.
Willst du dich verlieben, so wie Hunderttausende sich auch schon ganz neu verliebt haben? Wenn du Zeitungen und Magazine magst, dann können wir dir beinahe garantieren, dass du dich in Readly verlieben wirst. Readly ist dein digitaler Zeitungskiosk oder vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Bei Readly findest du mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse, alles in einer App. So viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff, ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Mit einem Familienaccount können gleich 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten Readly nutzen. Kein Wunder, dass Readly im deutschen App Store ein Rating von 4,7 von 5 basierend auf über 20.000 Bewertungen bekommen hat. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen und durch die praktische Download-Funktion können alle Magazine und Zeitungen offline gelesen werden. Damit ist Readly die ideale Reisebegleitung. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt einen Monat für 99 Cent. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos, wie immer, auch in den Shownotes.
Shipping was disrupted in the Strait of Hormuz. About 20% of the world's oil and liquefied natural gas flows through the strait every day, making it one of the most crucial oil supply routes on the planet.
Not only has Iran targeted energy infrastructure really across the region, but Qatar is saying it is suspending production of LNG, liquefied natural gas, which is its major resource.
This is the very moment that we can say that this conflict now will almost certainly have global ramifications.
Yeah, unfortunately, when you look at natural gas specifically, the Europeans are in pretty big trouble.
Stand Dienstagvormittag, wo wir diese Ausgabe aufnehmen, sind die Rohstoffmärkte eigentlich recht ruhig geblieben. Die Ölpreise sind gestiegen, aber weit von den Schreckensszenarien von 200 US-Dollar pro Barrel entfernt, trotz der Sperrung der Straße von Hormuz durch die Iraner. Bei den Gaspreisen sieht das anders aus. Diese haben rund 40-50% zugelegt seit Beginn des Krieges. Ist das schlimm? Ja. Ist es eine Katastrophe? Nein. Der Preisanstieg bei Gas ist deutlich, aber im Vergleich zum Preisanstieg nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine deutlich kleiner. Stand jetzt liegt der Preis für Gas bei ungefähr 48 Euro pro Megawattstunde. 2022, zum Höhepunkt der Gaskrise in Europa, lag der Preis bei 343 Euro pro Megawattstunde. Wir sehen also, es gab einen deutlichen Anstieg. Dieser ist jedoch nichts im Vergleich zu dem, was vor 4 Jahren passiert ist. Das mag erstaunen, ging es doch damals, als Russland als Lieferant ausfiel, um 80 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Heute stehen immerhin 120 Milliarden Kubikmeter Gas im Risiko sollte tatsächlich die Straße von Hormuz dauerhaft geschlossen werden. Scheinbar gehen die Märkte davon nicht aus. Hinzu kommt, dass das Flüssiggas aus der Golfregion überwiegend in Richtung Asien verschifft wird. Hauptempfänger der Exporte aus Katar sind beispielsweise China, Indien, Taiwan, Südkorea und Pakistan. Europa bezieht aus der Region faktisch nichts. Wir erinnern uns, nach Robert Habecks Reise nach Katar wurde zwar daran gearbeitet, Flüssiggasexporte auch nach Europa zu bekommen, diese sollten aber erst in diesem Jahr beginnen und selbst dann würden sie für fast nichts stehen von dem, was wir in Europa verbrauchen. Die deutschen Gaslieferungen kommen überwiegend aus Norwegen. Das heißt, uns trifft der Gaspreisanstieg natürlich schon, aber eben indirekt über eine Verknappung von Gas auf den Weltmärkten. Und das kann sich dann in der Tat dauerhaft auch auf Europa durchschlagen. Trotzdem gibt es immer noch Möglichkeiten, über andere Wege und andere Exportländer entsprechende Ausfälle aus dem Mittleren Osten zu kompensieren. Die Frage ist natürlich eine ganz andere. Die Frage ist, warum brauchen wir überhaupt Importe von Gas in diesem Umfeld? Nicht wenige Politiker, vor allem von den Grünen, behaupteten sehr schnell, ach, hätten wir doch nur viel mehr Solarpanel installiert und noch mehr Windräder gebaut, dann bräuchten wir gar nicht so viel Gas, dann wären wir eben unabhängig von den Importen von bösen fossilen Energiestoffen. Wir wissen natürlich, dass diese Behauptung nicht stimmt, denn erst der Atomausstieg und das Setzen auf erneuerbare Energien hat uns überhaupt in diese Abhängigkeit von Gas gebracht, denn wir brauchen Backup und Gaskraftwerke gelten als das ideale Backup, weil sie am leichtesten regelbar sind. Insofern hätten wir unabhängig sein wollen, hätten wir nicht den Atomausstieg vollzogen und vor allem hätten wir auch nicht unter Wirtschaftsminister Robert Habeck die letzten 6 funktionsfähigen Atomkraftwerke ausgeschaltet. Wir könnten aber trotzdem auch heute unabhängiger sein, wenn wir unsere eigenen fossilen Rohstoffe nutzen würden. Konkret deutsches Erdgas. Und da passt es durchaus gut, dass Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche schon vor Beginn des Krieges gefordert hat, dass wir auch deutsche Gasvorkommen nutzen sollten, statt immer nur zu importieren.
Wirtschaftsministerin Katharina Reiche will mehr Gas in Deutschland fördern. Sie hat unmissverständlich klargemacht, wir haben eigene Reserven in Deutschland. Die Bundesregierung werde die Gasförderung deshalb nicht weiter behindern. Ob das tatsächlich konkret passiert, hängt laut Reiche vor allem davon ab, ob sich die Förderung auch wirtschaftlich rechnet. Und die Dringlichkeit ist für sie klar angesichts einer Weltlage, in der Rohstoffe plötzlich wieder zählen. Sie sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, darüber müssen wir sprechen, gerade wenn man nicht so viele Rohstoffe hat, gerade in so herausfordernden geopolitischen Zeiten.
Da kann man nur aus vollem Herzen zustimmen. Um was konkret geht es denn?
Deutschland verfügt über beträchtliche Schiefergasvorkommen. Die Förderung mittels Fracking-Technologie ist allerdings seit 2017 untersagt. Bei diesem Verfahren werden in tiefen Gesteinsschichten gebundene Gasvorkommen durch Einpressen von Chemikalien unter Druck extrahiert. Das Verbot basiert auf befürchteten Risiken für das Grundwasser. Reiche verweist auf die Kooperation mit den Niederlanden bei der Gasexploration in der Nordsee. Sie sagte, das sollte bei aller berechtigten Sorge um Meeresschutz auch von deutscher Seite aus möglich sein. Sie kritisiert die bisherige Praxis. Wir halten es auf Dauer nicht durch, unpopuläre Maßnahmen an die Nachbarn auszulagern.
Wir hören also, es gäbe Risiken für das Grundwasser. Doch wie steht es überhaupt um die Risiken des sogenannten Frackings? Ist Fracking wirklich so gefährlich? Fracking scheint keineswegs so gefährlich zu sein, wie in der öffentlichen Diskussion gerne behauptet. Bereits im Jahr 2021 hat die sogenannte Expertenkommission Fracking ihren Bericht vorgelegt. Dieser Bericht sollte die Grundlage sein für die in dem Jahr eigentlich geplante Überprüfung des gesetzlichen Fracking-Verbots in Deutschland. Die damalige Bundesregierung nahm zwar den Bericht zur Kenntnis, verzichtete aber auf diese Überprüfung. Und leider gab es bis jetzt in dieser Hinsicht keine Wende. Vielleicht leitet Katharina Reiche diese Wende ja nun ein. Die Kernaussage des Expertenberichts ist folgender.
Die Studien zeigen, dass sich die Umweltrisiken aufgrund von Fracking unkonventioneller Lagerstätten durch eine angepasste Steuerung und Überwachung der Maßnahmen minimieren lassen.
Also, niemand behauptet, dass Fracking problemlos ist, aber es ist immer besser beherrschbar.
Die technologischen Verfahren zur Erschließung unkonventioneller Lagerstätten haben sich international in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. An aktuellen Bohrplätzen werden mitunter 30 horizontale Bohrungen in einer Länge von bis zu 10 Kilometern eingebracht. Der Fracking-Vorgang ist heute weitgehend automatisiert und wird mit einer Vielzahl von Sensoren und Parametern überwacht, sodass die Entwicklung eines Fracks genau vorhergesagt und gesteuert werden kann. Die horizontale und vertikale Frack-Ausbreitung ist auf etwa 600 Meter begrenzt, sodass die erforderlichen Mindestabstände zu Schutzgütern und Wegsamkeiten wie Altbohrungen und durchlässigen Störungen festgelegt werden können. Zudem werden bei den Fluiden seit einigen Jahren weniger toxische Zusätze und insgesamt geringere Mengen verwendet. Die eingesetzten Stoffe werden erfasst und überwacht.
Es ist, so gesehen, ein ganz normaler industrieller Prozess. Und was ist nun mit der Sorge vor einem ungesteuerten Entweichen von Methangas?
Zu diffusen Methanemissionen über natürliche Wegsamkeiten wie tektonische Störungen und Klüfte vor einer Fördermaßnahme lassen sich in der Fachliteratur keine Angaben finden. Vermutlich sind sie jedoch ohnehin zu vernachlässigen und nicht messbar, da ansonsten die Lagerstätten über geologische Zeiträume hinweg ausgegast wären.
Und wie steht es um das Risiko von Erdbeben?
Gemessen an der Anzahl an Fracking-Bohrungen, die insbesondere in den USA, aber auch in Kanada und China in unkonventionellen Lagerstätten abgeteuft worden sind, ist die damit in Zusammenhang gebrachte induzierte Seismizität selten.
Also, Erdbeben kommen vor, aber es ist extrem selten. Hinzu kommt, dass es durchaus Wege gibt, auch in dieser Hinsicht die Risiken zu begrenzen.
Neben den risikomindernden Maßnahmen durch die Standortauswahl stellt die seismologische Überwachung in Kombination mit einer Ampelsteuerung das wichtigste Instrument zur Risikominderung in allen operativen und nachbetrieblichen Phasen dar.
Diese Verfahren wiederum sind bewährt und können in Deutschland noch ordentlicher und gründlicher durchgeführt werden. Und letztlich?
Somit sind die wichtigen geowissenschaftlich-technischen Grundlagen vorhanden, eine Entscheidung zum Fracking unkonventioneller Lagerstätten auf Basis gemäß § 13a des Wasserhaushaltsgesetzes im politischen Raum treffen zu können. Die Expertenkommission empfiehlt den zuständigen politischen Gremien, eine solche Entscheidung umgehend zu treffen.
Ich denke, es ist sehr gut, dass Frau Reiche das endlich aufnimmt. Um das Ganze besser zu verstehen und auch die Risiken des Frackings besser einschätzen zu können, habe ich vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der es wissen muss. In Folge 161 mit dem Titel »Zu viel Angst vorm Fracking« habe ich mit Professor Dr. Hans-Joachim Kümpel gesprochen, dem ehemaligen Präsidenten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Und genau dieses Gespräch nehmen wir heute zum Anlass für ein BTO-Refresh.
Hand aufs Herz, wir alle kennen diese Frustration. Man braucht Hilfe, greift zum Hörer und landet in der Endlosschleife aus Fahrstuhlmusik und wählen Sie die 2 für Support. Man tippt, man wartet, ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, das in unserer schnellen Welt keinen Platz mehr hat. Damit ist jetzt Schluss. 11 Labs revolutioniert die Kundeninteraktion. Als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Geschichte hat dieses europäische Powerhouse eine Plattform geschaffen, die genau diesen Schmerz beendet. Keine Warteschlangen mehr, keine nervigen Tastaturmenüs, nur noch sofortige, intelligente Hilfe. Dass dies keine Zukunftsmusik ist, beweisen Marktführer wie die Deutsche Telekom, Klarna, Revolut oder Bertelsmann. Diese globalen Player vertrauen auf 11 Labs, um ihren Kunden ein Premium-Erlebnis zu bieten. Die KI-Agenten klingen absolut menschlich, agieren empathisch und lösen Probleme in 32 Sprachen, während andere noch in der Warteschleife hängen. Entscheidend für den Enterprise-Sektor ist die kompromisslose Sicherheit. 11 Labs ist vollständig DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert und erfüllt bereits alle Anforderungen der neuen europäischen KI-Verordnung. Die Agenten können zudem handeln. Sie sind direkt mit ihren Systemen verknüpft, um Aufträge zu prüfen oder Leads zu qualifizieren, sicher, skalierbar und hocheffizient. Befreien Sie Ihre Kunden vom Ballast alter Hotlines. Setzen Sie auf technologische Souveränität made in Europe. Erfahren Sie mehr und testen Sie die Plattform unter 11labs.io/BTO. 11 Labs. weltweiter Marktführer für Voice-KI.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Hans-Joachim Kümpel kommen, noch dieser Hinweis. Wenn Sie Zugriff haben wollen auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen noch mehr auf dem Laufenden zu bleiben, so können Sie das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/bto30 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Hans-Joachim Kümpel.
Professor Dr. Hans-Joachim Kümpel ist der ehemalige Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Mitglied der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften und Inhaber von Professuren für angewandte Geophysik und die Modellierung von Geosystemen an den Universitäten Bonn, Clausthal und Hannover.
Sehr geehrter Herr Professor Kümpel, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Herr Dr. Stelter, schönen guten Tag.
Professor Kümpel, ich habe in meinem Podcast diverse Male gesagt, dass ja so Energiepreisdeckel und Gaspreisdeckel und Ähnliches nur dann sinnvoll sind, wenn man auch in Zukunft die Hoffnung hat, wieder zu günstigeren Preisen zu kommen. Und dann habe ich auch gesagt, nach dem Motto, naja, ich habe gelesen, wir haben ja auch Gasvorräte in Deutschland, die könnten wir eigentlich nutzen, eben zum Teil oder überwiegend wahrscheinlich mit dem umstrittenen Fracking. Und dann habe ich noch gelesen in der Zeitung Handelsblatt, dass es eigentlich gar nicht so schwer wäre, das zu machen und vor allem, dass es gar nicht lange dauern würde. Und dann gab es wieder Kritik, die gesagt haben, nee, es dauert zu lange, das ist umweltschädlich und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, ich rufe mal jemanden an, der was davon versteht. Und das sind Sie. Also vielleicht können wir mal ganz kurz anfangen. Was ist Fracking und könnten wir es in Deutschland machen und wird es überhaupt was bringen?
Immer, ja gerne. Das ist jetzt ein ganzer Strauß von Punkten, den Sie angesprochen haben. Und um vielleicht erstmal einzusteigen, zu sagen, wir haben in Deutschland ein großes Potenzial für Schiefergas, das gefördert werden kann mit der Methode Fracking. Was ist die Methode Fracking? Vereinfacht gesagt, geht ein Bohrloch in eine Tiefe zwischen 1 und 5 Kilometer Tiefe runter. Und dann bohrt man oft noch 1, 2, 3 Kilometer horizontal. Auf dieser Horizontalstrecke erzeugt man sich kleine Risse in dem Schiefergestein, in dem das Gas gebunden ist. Und über die erzeugten Risse, die Fracks, daher ja der Name Fracking, gelangt dann auch in Gegenden, in denen das Potenzial gut ist, Gas an die Oberfläche, was gefördert wird. Eine Frage, die sich auch immer stellt, wie lange dauert das ganze Verfahren? Ja, man hat inzwischen sehr viel Fortschritte gemacht. Der technische Fortschritt ist enorm weitergegangen in den letzten 20 Jahren. Heute kann man eine solche Fracking-Bohrung in wenigen Monaten in Produktion bringen, rein technisch gesehen. Das ist ohne den Genehmigungsanteil. Da muss man halt sehen, wie groß der Wille ist und die Notwendigkeit vielleicht auch über Beschleunigung nachzudenken, so ähnlich wie man das ja auch bei den LNG-Terminals geschafft hat. Das ist also letztlich eine Fracking-Bohrung oder das die Schiefergasförderung. Man presst nur noch Flüssigkeiten hinein aus verschiedenen Gründen, die sogenannten Frackfluide. Die landen dann in einer Tiefe von, wie gesagt, zwischen 1 und 5 Kilometer und sorgen dann dafür, dass man weniger Reibung hat in der Bohrung, dass die Bohrung auch weniger Korrosion hat, dass man durch die höheren Temperaturen, die es ja in dieser Tiefe gibt, auch kein überbordendes Mikrobenwachstum hat. Alles zusammen ist aber dann letztlich eine Flüssigkeit, die nur eingeordnet werden kann in die Wassergefährdungsklasse 1, also schwachwassergefährdend oder geringwassergefährdend. Und das bedeutet im Grunde, es ist nicht viel schädlicher als Schwimmbadwasser oder auch Milch. Dabei muss man aber insbesondere wissen, dass in großer Tiefe, also in den Tiefen, von denen wir hier sprechen, Tiefenfluide sind, die einen sehr hohen mineralischen Bestandteil haben. Die sind also enthalten sehr viel Salze, die enthalten auch Schwermineralien, die enthalten auch Kohlenwasserstoffe teilweise. Das heißt, ich will damit sagen, in der Tiefe, in der diese immer wieder kritisierte Fracking-Flüssigkeit freigesetzt wird, ist die Fracking-Flüssigkeit viel, viel sauberer als das, was man da im Untergrund vorfindet. Man muss natürlich, lassen Sie mich das noch anschließen, man muss natürlich dafür sorgen, dass die obersten 100 Meter, in denen man nutzbares Grundwasser oft in Trinkwasserqualität hat, dass man die schützt, dass es dazu nicht zu Leckagen kommt. Das ist aber Routine im Bohrgeschäft und ist gar nicht Fracking-spezifisch oder Schiefergasförderungsspezifisch. Das macht man bei jeder Bohrung und das ist Standard seit vielen, vielen Jahren.
Jetzt haben Sie auch richtig ausgeholt auf meine ausgeholte Frage. Aber ich habe jetzt ein paar Nachfragen. Ich bin jetzt der Laie. Also ich habe verstanden, in großer Tiefe, 5 bis 10 Kilometer, da ist das Gas im Prinzip in so kleinen Gesteinsschichten.
Entschuldigung, 1 bis 5 Kilometer.
Entschuldigung, 1 bis 5 Kilometer. Da ist das Gas im Prinzip so in so kleinen Gesteinseinschlüssen quasi enthalten. Und diese Gesteinseinschlüsse, die werden aufgesprengt, sag ich jetzt mal. Das ist Fracking, also durch den Riss. Dann fließt das. Wie stelle ich jetzt eigentlich sicher, dass dieses Gas, was da unten in der Tiefe ist, quasi zu diesem Bohrloch fließt und dort hochkommt? Weil ich will ja dieses irgendwo austritt. Ich möchte ja, dass es da austritt, wo ich es in die Pipeline füllen kann.
Ja, man schaut, ob der Druck groß genug ist. Zuerst ist mal, wenn man nur diese Fracking-Flüssigkeit hineingepresst hat, hat man ja einen Überdruck erzeugt. Die haben auch die Risse erzeugen. Und mit diesem Überdruck fließt ein Teil, wenn man jetzt das Injizieren nachlässt, fließt ein Teil dieser Fluide wieder zurück und enthält bereits Gas. Mhm. Darüber hinaus kann man natürlich, wenn der Druck dann nicht mehr ausreicht, auch pumpen, mit entsprechenden Tiefpumpen und so weiter, und fördert dann noch mehr nach oben.
Okay, das heißt, ich habe im Prinzip, was in großer Tiefe stattfindet, und ich habe verstanden von Ihnen gerade, ich fördere es dann nach oben und ich muss dann aufpassen, dass ich die 100 Meter bis zur Erdoberfläche, dass ich die halt mit moderner Bergbautechnik so mache, dass eben dort nichts austritt und damit das Grundwasser schone.
Richtig.
So, es gibt auch immer das Thema Erdbeben. Also wenn ich da unten was am Gestein ändere, leuchtet mir ja ein, dass das natürlich irgendwie die ganze Erdstruktur ändert darüber. Also ist Erdbeben, ist das ein entsprechendes Thema? Und ich habe auch gelesen, die Niederländer, die fördern ja auch kein Gas mehr, weil es auch dort zu Erdbeben gekommen ist. Also ist das ein weiteres Thema, was man eigentlich ernst nehmen sollte und unter Umständen wir nicht ernst genug nehmen?
Also ist ein Thema auf jeden Fall. Insofern, als das relativ selten es im Zusammenhang mit der Förderung von Gas auch zu Erdbeben gekommen ist. Gerade in den Niederlanden, in dem sehr großen Feld Groningen, hat man da auch sehr ungute Erfahrungen gemacht. Das sind allerdings andere Verhältnisse als bei einer Schiefergasförderung. Vielleicht einfach gesagt, was die Holländer haben, ist ein riesiges Feld, Gasfeld im Sandstein. Und dieser Sandstein durch intensive Förderung kompaktiert. Er wird sozusagen aufgrund seines Eigengewichts geht er zusammen und sein Volumen nimmt ab. Und dann kommt es an den Verwerfungszonen, die es dann immer auch gibt im Untergrund, zu Rissen. Und das sind dann die Beben, die man oben spürt. Bei der Schiefergasförderung ist das nicht der Fall, denn die Schiefergasformationen haben erstens nicht so viel freies Volumen oder förderbares Volumen an Erdgas wie diese Sandsteine. Und sie sind von ihrer Struktur auch fester und kompakter. Das heißt, die kompaktieren nicht dadurch, dass man dann noch viel Erdgas rauszieht oder das förderbare Erdgas rauszieht. Wohingegen man beim Verpressen von dem hochgeförderten Tiefenwasser, von dem Lagerstättenwasser, wie wir auch sagen, wenn man das wieder in den Untergrund verpresst, auch dann kann es zu Erdbeben kommen, zu kleineren Erdbeben in der Regel, aber auch nur, wenn überhaupt. Und da gilt es auch, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu machen. Dazu gehört ein Monitoring, dass man erstmal den Druck, wenn man eine bestimmte Lagerstätte sich da ausgeguckt hat, in der die das Wasser aufnehmen kann, diese Lagerstättenwässer aufnehmen können, dass man dann erstmal schaut, wie reagiert die, wie spannungsintensiv ist sie. Man hat also an der Oberfläche sehr viel Seismometer aufgebaut und schaut dann, ob es zu kleinen Brötchen oder Rissen kommt, wenn man den Druck erhöht. Und in der Regel ist gute Praxis, dann so ein Ampelsystem zu haben und den Druck so weit zu erhöhen, bis es gelb wird. Dann lässt man nach. Das heißt, man kann unter dann geringerem Druck, aber dann über die längere Zeitschiene in der Regel auch die Lagerstättenwässer dort verpressen.
Sie sagen jetzt ja im Prinzip, erstens, es ist relativ schnell machbar. Zweitens, es ist eine beherrschbare Technologie. Da haben Sie gerade ausgeführt. Also Erdbeben kann man im Griff haben, Grundwasser kann man, wenn man ordentlicher Bergbauer ist oder weiß, wie normale Bohrung stattfindet, hat man es auch im Griff. Woher kommt das denn, dass ja nun nicht nur in Deutschland Fracking so kritisch ist? Ich meine, auch in Großbritannien war Fracking ja verboten. Woher kommt das denn? Ist das alles nur eine PR? Weil es gibt ja diese Berichte aus USA, wo das nicht so gut ausschaut. Woran liegt das? Oder was wird da falsch verstanden? Ich meine, eine Frage ist, wird da etwas falsch verstanden oder was passiert da?
Also Fracking ist hauptsächlich deswegen in Verruf geraten, weil man in der Anfangszeit, das ist aber wirklich schon gut 20 Jahre her, teilweise etwas sorglos damit umgegangen ist. In den USA vielleicht. Dort ist die Technologie ja weiterentwickelt worden im Wesentlichen. Das ist lange vorbei. Hinzu kommt, dass wir in Deutschland ohnehin strengere Auflagen haben, eine sehr viel strengere Genehmigungspraxis. Es ist ja nicht so, dass Bohrfirmen oder Erdölfirmen einfach so ins Feld gehen können, wo sie einen Claim haben und eine Bohrung runterbringen können. Sie müssen Anträge stellen und die müssen sehr detailliert vorgelegt werden. Da müssen Sicherheitsstandards stimmen. Und das schaut sich dann die zuständige Bergbehörde an. Dort sind Leute, die eben ja, jahrzehntelange Berufserfahrung haben, das kennen und dann sagen, okay, hier, das ist so in Ordnung oder hier und da müsst ihr nochmal nachbessern. Und dann erteilen die eine Genehmigung, auch die Zusammensetzung der Freckfluide betreffend beispielsweise. Also eine riesen Kolonne eigentlich von einzelnen Genehmigungsschritten, die da in der Regel auch durchgeführt wird bei uns. Wir von der Fachseite haben uns ehrlich gesagt immer gewundert, warum man diesen Leuten nicht vertraut hat, warum dann die Schadensmeldungen aus der Anfangszeit des Fracking-Booms sozusagen immer noch Bestand haben und weiter kolportiert worden. Inzwischen sieht es völlig anders aus. Sämtliche seriösen Studien von Fachseite, das ist nicht nur zum Beispiel ein Bericht von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, sondern auch von anderen Organisationen, kommt zu dem Schluss, dass Fracking mit äußerst geringem Risiko verbunden ist, dass es kontrolliert durchführbar ist und dass es ermöglicht, letztendlich natürlich unsere Schiefergasressourcen zu nutzen, die bei diesem angespannten Gasmarkt, den wir derzeit haben, der ja auch hochpreisig ist, sicherlich eine gewisse Entlastung darstellen würde.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX, das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Sie haben gemeint, man braucht natürlich die Fähigkeiten. Sie haben auf die Genehmigungsbehörden verwiesen und gesagt, sie haben jahrelange Erfahrung. Jetzt würde ich natürlich die Frage aufwerfen. Wir haben nicht gefrackt in Deutschland. Wir haben seit Jahren nichts Neues mehr genehmigt. Also auch normalen Gasförderung nehme ich mal an, nicht mehr genehmigt. Kohleabbau ist auch nicht mehr so ein Thema. Wir wissen es ja aus der Atomkraft. Wir waren aber Atomkraft mal führend und mittlerweile die Techniker, die Atomkraft machen wollen, die Forscher sind ja alle nicht mehr in Deutschland. Haben wir überhaupt noch die Kompetenz?
Die würde zum Teil aus dem Ausland kommen müssen. Und wenn wir wirklich massiv da investieren würden, also wir investieren ja nicht. Wer investiert, ist die Industrie. Und die Industrie trifft ihre Entscheidung über Investitionen nur, wenn sie die Randbedingungen kennt. Aha. Und das ist in der Regel eine Industrie, die im Ausland ist. Das können englische Firmen sein, das können kanadische, nordamerikanische, USA-Firmen sein, französische Firmen vielleicht, die das Know-how noch haben. Teilweise auch in Deutschland. Wir haben auch in Deutschland noch Bohrfirmen. Aber wenn man es wirklich in großem Maßstab machen wollte, dann geht das sicherlich nur auch mit internationalen Konsortien. Vielleicht darf ich noch eine Sache anfügen. die man wirklich heute dazu betrachten müsste. Wir fördern jetzt oder wir landen LNG-Gas von Übersee an. Und dieses LNG-Gas, das sollten wir uns immer bewusst machen, hat einen hohen CO2-Abdruck oder einen CO2-Rucksack. Und zwar in der Höhe von, auch wiederum konservativ gerechnet, 20%. Das heißt, allein die Energie, die notwendig ist, das Gas zu verflüssigen, zu transportieren, dann wieder zu regasifizieren bei uns, schluckt schon mal viel Energie, die dem Klima schadet. Das wäre nicht nötig, wenn wir es bei uns machen würden. Ein zweiter Punkt kommt hinzu. Besonders kritisch werden zu Recht angesehen auch die Leckagen von Methan, also das ist ja Erdgas an der Erdoberfläche. Dadurch, dass Bohrlöcher nicht ordnungsgemäß verschlossen werden, weil Firmen vielleicht pleite gemacht haben und so weiter und so fort. All dieses würde bei uns in unserer Kontrolle sehr viel besser beobachtet stattfinden, mit dem Endeffekt, dass die Methanleckagen, die wir bei einer Förderung bei uns im Lande hätten, ein Bruchteil, wirklich ein kleiner Bruchteil von dem wäre, wo das Gas produziert wird, aus dem wir es dann aus den Ländern, wo wir es fördern, von Übersee. Egal wo jetzt. Und gerade die Klimawirkung von Methan ist ja auch besonders stark, 30 Mal, schlicht und vereinfacht gesagt, so hoch wie CO2. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir hier für unser eigenes Gas keine Devisen ausgeben müssten, sondern es ist tatsächlich für jeden Kubikmeter Gas, den wir bei uns fördern, ein Klimaschutz, ein Effekt im Klimaschutz. Und wenn man das ernst nimmt, mit dem Klimaschutz und sagt an anderer Stelle, es kommt auf jede Tonne CO2 oder auf jeden Kubikmeter Methan an, der als Leckage eben raus, dann kann man eigentlich im gleichen Atemzug sagen, wir wollen bei uns kein Fracking durchführen. Bei uns gefördertes Erdgas ist eindeutig um ein Vielfaches sauberer und weniger belastet, als wenn wir es von Übersee holen.
Wie lang ist denn ein realistischer Prozess? Also wenn wir jetzt mal sagen, die machen ihren Genehmigungsjob gründlich und sauber und danach wird dann investiert. Wie lange dauert es, wenn wir beide heute entscheiden dürften, wir fracken jetzt, wie lange dauert es, bis das erste Gas in Deutschland aus der Methode Fracking fließt?
Ja, gute Frage. Erstmal haben wir ein Gesetz, das ist quasi ein Verbot, Fracking-Verbot. Das 2017 erlassene Gesetz. Wenn das bestehen bleibt, passiert gar nichts.
Es ist klar. Also nehmen wir mal an, wir finden endlich Gehör in der Politik und es wird also heute sofort beschlossen, wir genehmigen. Das Gesetz kann man ja ändern. Das sollte auch überprüft werden letztes Jahr, fand ja nicht statt. Also es gibt eine Möglichkeit, Gesetz zu ändern. Nehmen wir mal an, das Gesetz wird heute geändert. Wir können heute anfangen. Wie lange dauert's?
Ich nehme mal Anleihe an der Genehmigung von LNG-Terminals. LNG-Terminals nach alter Richtlinienart und so weiter. Hätte es gedauert 6, 7, 8 Jahre bis man die Anlage da fertig hätte und so weiter, inklusive Genehmigung. Auf einmal geht das, weil das der politische Wille da ist und auch eine gewisse Notwendigkeit innerhalb von 6 Monaten. Und genauso könnte man bei Fracking-Bohrungen verfahren. Wie gesagt, rein technisch geht es in wenigen Monaten, sagen wir 4 Monate, eine Bohrung in Produktion zu bringen. Wenn man ein entsprechendes beschleunigtes Verfahren in die Verordnung kriegt, also zur Geltung kriegt, dann kommen vielleicht noch mal ein paar Monate Genehmigungsverfahren hinzu. Bevor man anfängt, jetzt muss man den Erdölfirmen oder Erdgasfirmen auch ermöglichen, noch 2, 3 Probebohrungen zu machen, um erstmal zu sehen, dieses Schiefergestein noch genauer kennenzulernen. Das heißt, wie bröckelig ist es, wie gut lässt es sich frecken, ist es verformbar, wie ist der Spannungsaufbau, wie ist der Gasgehalt und so weiter und so fort. Das steht immer am Anfang, um auch sagen zu können, wie wirtschaftlich ist es, gerade in dieser Formation dann auch Horizontalbohrungen durchzuführen, die man dann in Förderung bringt. Also da würde man sicherlich nochmal auch bei Beschleunigung ein halbes Jahr vorsetzen müssen. Es ist völlig klar, dass jetzt für den kommenden Winter das nicht der Fall ist. Aber bei gutem Willen würden wir beim Winter 23, 24 schon die ersten Bohrungen in Produktion haben können. Und beim Winter 24, 25, das sind ja immer die kritischen Zeiten, die Winter, da könnten wir auch schon in deutlich erhöhtem Maße unser eigenes Gas nutzen.
Wie groß sind denn die Vorräte in Deutschland? Ich meine, es ist ein anderer Kritikpunkt immer, ach, das lohnt sich doch gar nicht. Ich meine, wenn ich es mal so höre, wie lohnt es sich nicht?
Ja, wir haben durch die vielen Bohrungen, die es ja gibt, insbesondere in den geologischen Formationen, wo man Erdöl und Erdgas hat, haben wir recht gute Daten. Und eine Potenzialabschätzung, die da gemacht worden ist, zusammen mit den, da hat die BGR gemacht, zusammen mit den geologischen Diensten der Bundesländer, die hat einen ziemlich breiten Bereich da aufgetan, nämlich zwischen 230 Milliarden Kubikmeter und 2000 Milliarden Kubikmeter. Das ist eine Spanne und dem kann man mal sagen, woran liegt es? Unsicher ist der sogenannte Gewinnungsfaktor. Liegt er bei 5%, dann liegt man eher im unteren Bereich, liegt er bei 10%, dann in der Mitte, und er kann aber auch 20% oder sogar darüber liegen. Das sind Erfahrungswerte, die man aus den USA hat. Wenn man mal relativ konservativ rangeht, haben wir an Schiefergas in Deutschland allein 800 Milliarden Kubikmeter. Wir brauchen jedes Jahr derzeit 90 Milliarden, ich sag mal, wenn wir jetzt alle sehr viel sparen, vielleicht 80 Milliarden pro Jahr. Von Russland hatten wir im letzten Jahr noch bekommen 50 Milliarden. Was wäre realistisch über mehrere Jahre hinaus, dass wir in Deutschland 20 Milliarden pro Jahr fördern? Also es wäre illusorisch zu sagen, wir können unseren gesamten Jahresbedarf aus eigener Produktion fördern. Das kommt nicht hin. Aber 20 Milliarden pro Jahr hatten wir schon einmal um die Jahrtausendwende bei uns gefördert. Da war die Infrastruktur da, das Equipment, das Know-how ist da. Dieses ließe sich, ja, vor allem angesichts des relativ hohen Gaspreises, den wir haben, in wenigen Jahren wieder aufbringen. Das heißt, wenn wir jetzt mal zusammennehmen, 20 Milliarden pro Jahr und das zur Verfügung stehen 800 Milliarden, dann würden wir damit 40 Jahre hinkommen. 40 Jahre lang, Jahr für Jahr 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Und das ist ja ein Zeitraum, der reicht weit über das Jahr hinaus, wo wir schon den vollständigen Verzicht auf fossile Energie haben wollen, sagen wir 2045. Und es kommt noch was dazu. Das sind noch nicht alle Ressourcen. Gerade im Nordrhein-Westfalen, in den Kohleabbaugebieten, in ehemaligen Kohleabbaugebieten, sind auch noch viele, viele Kohleflöze, die in einem tiefen Bereich unter einem 1000 Meter sind. Und dort könnte man das sogenannte Flözgas auch fördern, was sogar unter Umständen noch mit weniger, sag mal, Fracking-Einsatz geschehen könnte, weil diese Kohleflöze kennt man ganz gut aus dem Bergbau. Die sind brüchig, die haben Gas, die sind gasförmig. Und um auch da eine Zahl zu nennen, aus den Kohleflözen Nordrhein-Westfalens im Wesentlichen könnte man nochmal 200, 300 Milliarden Kubikmeter Gas, in dem Fall Flözgas, fördern. Also es wird von Skeptikerseite jetzt auch vorgebracht, das lohnt sich jetzt gar nicht mehr für 20, 25 Jahre bei uns Frackingbohrungen zu machen, weil man meint, man ist dann wieder auf Jahrzehnte festgelegt und hätte investiert und so weiter, das wäre doch alles umsonst, abgesehen davon, dass ja die Industrie die Entscheidung trifft. Auch das ist schräg dargestellt, weil so eine Frackingbohrung, die ist in der Regel nur 3 bis 7 Jahre produktiv, länger nicht. Anders also bei den Bohrungen, die über lange Zeit im Sandstein gefördert haben. Das sind oft Jahrzehnte. Also mit Frackingbohrungen, man holt sich das über die lange Horizontalstrecke eben raus. Frackingbohrungen sind in der Regel produktiv 5 plus minus ein paar Jahre. Dann kann man sie aufgeben und braucht eine neue Bohrung. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was macht man denn mit den Bohrungen? Ist das alles umsonst gewesen oder so? Nein, muss es überhaupt nicht. Ähnlich wie man bei den LNG-Terminals sagt, man könnte die später in der postfossilen Zeit nutzen für die Anlandung von Wasserstoff, kann man hier sagen, man kann diese Bohrungen nachnutzen für Geothermie. Und zwar für 20, 30, 40 Jahre Erdwärmegewinnung. Die größte Investition sind bei der Erdwärmegewinnung immer die Bohrkosten. Die wären dann schon größtenteils erledigt. Wenn man das von vornherein mit einplant, hätten wir ein riesiges Potenzial in den Gegenden, wo wir jetzt dann zum Schiefergas fördern kommen würden, hätten wir ein riesiges Potenzial für Erdwärmeversorgung oder für Erdwärmebereitstellung für die Zwecke, die man eben dann nutzen kann. Das ist Heizungen, das ist unter Umständen bei entsprechend hoher Temperatur auch Verstromung und so weiter und so fort. Bisher führt die Geothermie in Deutschland ja noch so ein bisschen Schattendasein. Im Raum München ist sie sehr erfolgreich, aber ganz Deutschland, also der Prozentanteil an der gesamten Energiebereitstellung ist sehr gering. Aber durch so ein Programm hätte man, würde man einen Riesenschritt nach vorne kommen und hätte also da in dieser Form auch nochmal als Nachnutzung regenerative Energie für mehrere Jahrzehnte.
Ja, und jetzt habe ich da ergänzt, das höre ich nicht auf, weil ich natürlich sagen muss, okay, wie ist es denn mit der Einlagerung von Wasserstoff und wie ist es mit der Einlagerung von CO2? Ich meine, es gibt ja auch die Überlegung, alte Erdgasfelder könnte man auch nutzen, um dort Wasserstoff zu lagern. Habe ich mal gelesen, vielleicht bin ich auch redlich Blödsinn, dann korrigieren Sie mich sofort. Und ich meine, ich weiß, beim Fracking weiß ich das nicht, aber man könnte ja theoretisch auch sagen, na gut, dann puste ich eben dann CO2. Ich schneide CO2 ab und lagere das, entlagere es in diesen ehemaligen Gasfeldern und oder eben Wasserstoff. Wie ist es damit?
Ja, da bieten sich tatsächlich an die Sandsteine, die klassischen konventionellen Sandsteine, aus denen also man Erdgas gefördert hat.
Niederländer können das also machen. Können das machen, okay?
Ja, für CO2. Wir auch. Wir haben auch ein Riesenpotenzial an ausgeförderten Erdgaslagerständen. Nicht so ein Riesenfeld wie in Groningen, die Holländer, aber wir haben ja über Jahrzehnte auch schon Erdgas gefördert bei uns. Und das ist auch nachgewiesen, wie viele Möglichkeiten wir hätten, bei uns im Land CO2 im Untergrund zu speichern. Auch da gab es immer Widerstand und Bedenken. Das ist keine Option für Schieferformationen oder Schiefer-Tongesteinformationen, sondern wirklich für Sandsteine. Wir hätten Potenzial in Deutschland, in verschiedenen Bundesländern, auch in unserem Teil der Nordsee. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es jetzt auch engere Absprachen auf Regierungsebene mit Norwegen, dass Norwegen sozusagen unser CO2 nimmt und in der Nordsee dann im Hoheitsgebiet von Norwegen in den Untergrund bringt. Aber das ist wieder so ein Beispiel, wo wir unsere Hinterlassenschaft woanders entsorgen, anstatt die Möglichkeiten bei uns zu nutzen. Auch das ist wieder eine Geldfrage. Okay, wenn wir genügend Geld haben, es kostet natürlich, das zu verschiffen nach Norwegen. Die Norweger sind weit voraus. Die machen das seit 25 Jahren sehr erfolgreich und bauen das auch aus, weil sie sehen, es gibt dafür einen Markt. Das ist, wird nachgefragt. Wir sind aber wieder überzögerlich und vorsichtig, anstatt unser eigenes Potenzial auch mal näher in Augenschein zu nehmen. Und wir könnten auch unsere Restemissionen von CO2, die wir nicht vermeiden können, da reden wir ja über die Zementindustrie, Papierindustrie, Teile der chemischen Industrie und so weiter und so fort, Stahl, Eisen, Stahlherstellung, Hochöfen. Also wir könnten einen Großteil der nicht vermeidbaren oder sehr schwer vermeidbaren CO2-Emissionen auffangen und bei uns in den Untergrund bringen und sicherlich auch kostengünstiger, als wenn wir es dann auch wieder erst verladen und woanders hinbringen. Man kann auch beides machen, selbstverständlich, und dann die Erfahrung von anderen Ländern nutzen. Aber Potenzial ist auch dafür für uns, bei uns vorhanden.
Das heißt im Prinzip, wenn ich Ihre Aussage jetzt doch nochmal versuche zusammenzufassen, und wahrscheinlich fallen hier noch Ergänzungen ein, aber das sollen Sie unbedingt auch tun. Meine Zusammenfassung ist eigentlich, dass Sie ja für eine Zeitenwende plädieren. Zeitenwende beim Thema Energie, beim Zeitenwende, oder ganz generell Umgang mit Erdgas, Umgang mit den Lagermöglichkeiten für CO2, Umgang mit Geothermie. Also im Prinzip sagen Sie, wir müssen ganz anders denken und sollten uns nicht selber immer Denkverbote auferlegen, indem wir bestimmte Themen einfach ausschließen, basierend auf Ängsten, die, wenn ich Ihnen jetzt folge, eigentlich entweder nicht begründet sind oder aber beherrschbar sind.
Ja, das ist richtig. Ich meine, eigentlich war das Thema ja durch, Fracking. Und es hat keiner mehr daran gedacht, dass es nochmal in die Diskussion kommt. Wir hatten aber nun den 24. Februar diesen Jahres und auf einmal haben wir Gasnotstand möglicherweise. Wir haben jedenfalls sehr, sehr hohe Gaspreise und das ist natürlich eine Zeitenwende. Die andere Zeitenwende, die dem Ganzen überlagert ist, ist eben die Energiewende, was ja zu einem nicht unerheblichen Teil auch eine Rohstoffwende bedeutet. Wir brauchen jetzt ganz andere Rohstoffe für Generatoren, Windkraft, für Solar und. Und natürlich müssen wir das jetzt anders angehen und sollten da wirklich auch nochmal schauen, was können wir denn selber? Denn teuer ist das natürlich auch und es kostet Geld. Und wenn wir jetzt in die Wasserstofftechnologie gehen, auch das hatten Sie ja angesprochen, wo speichert man Wasserstoff? Man kann Wasserstoff speichern, richtig. Das aber nicht in Sandsteinformationen. Das würde wahrscheinlich, da würde zu viel zur Seite weggehen, unkontrolliert. Aber das macht man dann in ausgesohlten Salzkavernen, also in Salzstöcken, in denen man Kavernen aussohlt und dann sehr große Volumina auch dadurch schafft. In diesen Salzkavernen speichern wir zum Beispiel auch Erdgas oder Erdöl, manchen, um dann so Spitzen oder einen erhöhten Bedarf abpuffern zu können im Winter, insbesondere. Aber das ist schon tatsächlich eine Zeitenwende. Und gerade jetzt, wo sich ja die Relation zu dem Hauptlieferland von uns, Russland, nicht nur bei Erdgas, auch bei Kohle, auch ganz beträchtlich bei Erdöl und bei vielen, vielen anderen Rohstoffen, dass die nicht mehr gesichert sind, macht natürlich stutzig und sollte einfach so weit auch führen, dass wir uns unsere eigenen Stärken, auch innerhalb Europas, ganz besonders in Abstimmung mit Europa, uns dieser Dinge nochmal annehmen. Und man muss ja auch eins sehen, viele andere Länder in Europa haben nicht das Potenzial, das finde ich wieder beim Schiefergas, wie wir es haben. Nehmen Sie mal ein Land wie Tschechien und so weiter, hat auch bisher Erdgas bezogen von Russland und die kaufen es jetzt ein, zu auch sehr viel Geld, sehr teuer auf dem Markt, genauso wie wir. Und wir halten sozusagen durch unsere Nachfrage diesen Preis auch hoch, könnten aber, wenn wir massiv in die eigene Förderung gehen, dazu beitragen, dass der Gasmarkt entspannt wird. Ich will jetzt gar nicht von den Ländern reden, denen wir das LNG wegnehmen, weil sie eben auch da langfristige Verträge haben, aber eben zu günstigen Konditionen. Und inzwischen wird es jetzt mit hohen Preisen nach uns verkauft. Auch das ist eigentlich ein Gesichtspunkt, den man berücksichtigen sollte. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, und das ist auch eine interessante Frage, ist eigentlich, wieso ist es eigentlich in Deutschland dazu gekommen, dass dieses Thema so verbrannt war und warum für die breite Bevölkerung, dass das Thema Fracking Pest und Cholera ist. Wieso ist es dazu gekommen? Ich verstehe auch die Sorgen und Ängste der Leute, dass sie, muss ich ganz ehrlich sagen, gegen Fracking sind, denn sie haben ja 10 Jahre nichts anderes gelesen.
Klar,
sie haben eigentlich immer nur gelesen, Umweltschäden, deswegen hatten wir ein Gesetz gebraucht, stimmt gar nicht, es waren die Ängste. Es wäre gar nicht nötig gewesen, ein solches Fracking-Verbot auszusprechen. Es war einfach die Stimmung und die Meinung, die sich da durchgesetzt hat, auch in den Medien übrigens, fast unisono, es gab wenige Ausnahmen, fast unisono war, Fracking ist gefährlich, Fracking bedeutet Chemie im Untergrund, Verseuchung des Grundwassers, möglicherweise Erdbeben. Alles das ist nicht wahr und hat die Fachseite schon immer auch geäußert, aber sie kam tatsächlich nicht zu Wort. Und das gehört einfach mit auch dazu, dass wir wirklich uns Jahrhundertschaften von Berufstätigen bei den geologischen Diensten und Bergbehörden erlauben, die im Staatsdienst sind, die nicht interessiert, also interessensneutral sind, die unisono sagen, das ist beherrschbar mit unseren Methoden und die Risiken sind genauso hoch oder genauso gering, wie wenn wir über eine Brücke fahren oder einen Stausee betreiben oder durch einen Tunnel. Das sind ja auch Ingenieure, die da arbeiten. Diesen Ingenieuren vertrauen wir jeden Tag, indem wir uns in den Verkehr begeben. Aber den anderen Ingenieuren, Bergbauingenieuren und Geologen, denen vertrauen wir nicht, obwohl die völlig interessensneutral geäußert haben, sodass dann letztlich die Frage bleibt, wer hat eigentlich, und das wäre auch nochmal eine lohnende Aufgabe für den Journalismus vielleicht, wer hat eigentlich was davon gehabt, dieses negative Bild aufrechtzuerhalten und zu propagieren und daran festzuhalten? Was kein Geheimnis ist, und das ist, glaube ich, auch inzwischen hat sich ja vielfach bestätigt, dass Gazprom bzw. Russia Today immer sehr einseitig berichtet hat über Fracking bei uns und sicherlich auch mit der Absicht, dass wir weiterhin russisches Gas nutzen und nicht unseres fördern, aber was von Russia Today ja in der Vergangenheit immer gekommen ist gegen Fracking, ist genauso Unfug und Quatsch gewesen wie vieles andere auch.
Das stimmt, ich meine, ich habe es auch gelesen und es gibt ja auch generell doch die Vermutung, dass ob auch selbst auch Richtung Atomkraft es ähnlich ist, dass da eben auch ausländische Interessen eine Rolle gespielt haben, bestimmte Entscheidungen bei uns zu beeinflussen. Und wenn man natürlich den eigenen Markt dadurch stärken kann, indem man Wettbewerb ausschaltet über diese Art und Weise, dann ist das sicherlich naheliegend, dass das in die Richtung getrieben wurde, das glaube ich auch.
Und ein Problem ist natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Fracking-Gesetzgebung angehen würde, erneut, mit dem Ziel, Fracking wieder zu ermöglichen. Es würde ja für viele Entscheidungsträger in Politik insbesondere einen Gesichtsverlust bedeuten, denn sie haben selber bis vor kurzem immer, sagen sie immer noch, Fracking bei uns nicht, das wollen wir nicht, das Risiko ist zu groß. Auch weil sie sich sozusagen von dem Mainstream, von dem allgemeinen Empfinden da haben beeinflussen lassen. Einige haben möglicherweise auch ihre Karriere damit begründet, dass sie von vornherein gegen Fracking sind. Ohne da jetzt Personen namentlich zu nennen. Aber das ist natürlich schwierig dann auch, gerade in diesen Zeiten, wo die Politik ja wirklich viel zu tun hat, dann da über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, wir haben uns geirrt, die Zeiten sind auch andere und wir können Erdgas fördern bei uns in erheblichem Maße in wenigen Jahren. Und das dient allen bei der Heizrechnung. Auch den Leuten, denen wir heute vieles zumuten, weil sie eben das Doppelte oder Dreifache der Gasrechnung im Monat wirklich kaum noch zahlen können, von den Betrieben, die davon abhängen, ganz zu schweigen. Also es ist schon ziemlich unvernünftig, was wir hier machen. Es ist im Grunde genommen ist es ein Schildbürgerstreich, dass wir nicht an unsere eigenen Ressourcen gehen, aus vielfacher Hinsicht.
Professor Kümpel, es ist ein Schildbürgerstreich. Das ist eine gute, pointierte Zusammenfassung dessen, was wir gerade erleben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Also ich habe eine Menge gelernt. Und vielleicht gibt es die Gelegenheit in Zukunft, dass wir das mal vertiefen, wenn dann die ersten Fracking-Bohrungen in Deutschland losgehen. Das wäre auch sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gerne. Viel Erfolg.
Wir stellen also fest, es gab nie einen Grund, auf das Fracking zu verzichten. Natürlich wäre es besser gewesen, wir hätten uns mit einer intelligenteren Energiepolitik, Stichwort Atomkraft, wirklich unabhängig gemacht von fossilen Importen. Nun können wir aber zumindest einen Teil der Abhängigkeit reduzieren, indem wir die eigenen Vorräte beim Gas fördern, was gut ist für Unabhängigkeit, aber auch für das Klima. Vergessen wir nicht, dass Flüssiggas, welches in die Welt geschippert wird, fast genauso klimaschädlich ist wie Kohle, die wir verbrennen. Soweit die heutige Ausgabe von BTO Refresh. Am kommenden Sonntag geht es wie gewohnt weiter. Wir müssen mal schauen, was wir da machen, angesichts der Entwicklung im Nahen Osten. Aber so oder so bleibt Wirtschaft spannend und damit hoffentlich auch dieser Podcast. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis dahin alles Gute. Ihr Daniel Stelter.